Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Die finanzielle Krise des österreichischen Immobilienkonzerns Signa hat jetzt Auswirkungen auf Berlin. Alle Projekte in der Stadt sind gestoppt, darunter Prestigeprojekte wie Karstadt am Hermannplatz. Am Nachmittag hat Signa-Chef René Benko die Macht im Konzern einem deutschen Sanierungsexperten und Insolvenzverwalter übergeben. Aber die Geldprobleme, die sind damit natürlich nicht verschwunden. Was bedeutet das alles für Berlin? Das hat Sabine Müller aus der RBB-Redaktion Landespolitik recherchiert.
Der Verkehr rauscht an der Signa-Baustelle in der Nürnberger Straße in Charlottenburg-Wilmersdorf vorbei. Baulärm mischt sich aber nicht hinein. Das Projekt ruht, genau wie alle anderen Signa-Vorhaben in Berlin, wegen der Finanzprobleme des Konzerns. Der grüne Stadtentwicklungsexperte Julian Schwarze schaut auf das Gelände und findet deutliche Worte.
Der Konzern steht de facto vor den Ruinen seines Geschäftsmodells. Und für Berlin bedeutet das, dass Signa kein Partner mehr sein kann und die Zusammenarbeit beendet werden muss.
Konkret fordern die Grünen, dass der Senat die Verhandlungen über die Bebauungspläne an den Karstadt-Standorten Hermannplatz und Kudamm stoppt, wo Signa jeweils große Pläne jenseits des Warenhausumbaus hat. Von SPD-Stadtentwicklungssenator Christian Gäbler kommt zu dieser Forderung ein klares Nein. Über seinen Sprecher lässt er mitteilen, Zitat:
Wer dies fordert, nimmt billigend in Kauf, dass wichtige Projekte zur Entwicklung der Berliner Zentren und zahlreiche Arbeitsplätze aufs Spiel gesetzt werden.
Arbeitsplätze, das Stichwort. In einer Vereinbarung zwischen Signa und Senat versprach der Konzern Millionen, um Karstadt-Warenhäuser zumindest befristet zu erhalten. Im Gegenzug bekam er umfangreiche Zusagen für seine Bauprojekte. Wirtschaftsprofessor Gerrit Heinemann sagt, die Politik nicht nur in Berlin sei extrem naiv gewesen, sich auf solche Deals mit Signa einzulassen. Vom versprochenen Geld sei nur ein Bruchteil geflossen. Und ein Insolvenzverfahren, wie Heinemann es bei Signa erwartet, wäre eine schlechte finanzielle Nachricht für die Kaufhäuser.
Sollte es also auf eine weitere Insolvenz hinauslaufen, dann ist sicherlich nicht zu erwarten, dass irgendetwas von der Signa-Gruppe eingeschossen wird. Also es hat natürlich Auswirkungen auch auf die Warenhäuser.
Während die Grünen vor Bau- und Planungsruinen warnen, setzt der CDU-Baustadtrat von Charlottenburg-Wilmersdorf, Christoph Brzezinski, darauf, dass es am Kudamm und bei anderen Projekten weitergeht.
Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass es dauerhaft diverse Bauruinen geben wird. Wahrscheinlicher ist dann eher, dass es sozusagen diverse neue Eigentümer gibt irgendwann, die dann auch weiter bauen.
Bei dieser Einschätzung hat Brzezinski vor allem jene Projekte im Auge, wo schon gebaut wird. Aber was ist mit Flächen wie am Kudamm, wo es noch keinen Bebauungsplan, kurz B-Plan, gibt? Das wird schwierig, glaubt der Immobilienökonom Alexander Fieback.
Wenn Sie noch nicht mal einen B-Plan haben, dann werden Investoren aktuell nicht das Risiko eingehen, da zu investieren, beziehungsweise sich erstmal sehr, sehr zurückhalten und die Sache sehr genau prüfen.
Noch herrscht Unklarheit darüber, wie es nach dem Signa-Baustopp in Berlin weitergeht. Viele Fragen sind offen. Bis die Antworten da sind, wird es vermutlich noch einige Zeit dauern.
Eine Recherche von Sabine Müller aus der RBB24-Redaktion Landespolitik Berlin. Nach dem Treffen der Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler ist deutlich geworden, in Deutschland Asyl zu beantragen soll unattraktiver werden. Dabei geht es um Asylverfahren außerhalb Europas, es geht um weniger Geld für die Antragstellenden und für Brandenburgs Innenminister Michael Stübken, jedenfalls von der CDU, geht es auch um mehr und schnellere Abschiebungen. Stübken schlägt 3 Ausreisezentren in 3 verschiedenen Landkreisen vor. Die Gespräche dazu liefen bereits. In der Koalition in Potsdam ist man von diesen Plänen überrascht, so RBB24-Reporterin Amelie Ernst.
Jede zweite Rückführung eines abgelehnten Asylbewerbers scheitere. Das muss sich ändern, findet Brandenburgs CDU-Innenminister Michael Stübgen. Deshalb möchte er Menschen ohne Bleibeperspektive in speziellen Ausreisezentren unterbringen.
Das heißt, das sind Zentren, Gemeinschaftsunterkünfte, die die Landkreise oder kreisfreien Städte betreiben, wie die anderen auch. Das sind offene Unterkünfte. Und wir würden dann unterstützen mit psychosozialer Beratung, Ausreiseberatung, freiwillige Rückkehrberatung und auch bestimmte Sicherheitsvorkehrungen.
In Schleswig-Holstein habe man mit solchen Zentren bereits gute Erfahrungen gemacht und die Zahl der Ausreisen, Freiwillige wie Unfreiwillige, deutlich erhöht, so Stübgen. Deshalb habe er dem Kabinett nun auch entsprechende Vorschläge gemacht.
Wir sind mit einzelnen Landkreisen im Gespräch und ich habe auch die Hoffnung, dass wir da schon im nächsten Jahr etwas umsetzen können.
Allerdings nur, wenn die Koalition den Plänen mehrheitlich zustimmt. Bei den Bündnisgrünen ist man mehr als skeptisch. Der Landesvorstand spricht von einem traurigen Bild, das CDU und SPD bei der Migrationspolitik abgäben. Man überbiete sich mit aktionistischen Forderungen und Scheinlösungen. Grünen Landtagsmitglied Marie Schäffer sieht auch ganz grundsätzliche Probleme.
Naja, erstmal müssen wir schauen, rechtlich gesehen sind die Landkreise nicht dafür zuständig, Ausreisezentren zu betreiben. Wir haben dort jetzt einen Vorschlag vorliegen, der, glaube ich, für alle relativ überraschen kann. Das muss man sich anschauen, was da vorgeschlagen wird, und dann wird das diskutiert werden in der Koalition. Erstmal bin ich skeptisch, dass neue Aufgaben für die Landkreise dabei helfen, die ohnehin schon schwierige Situation zu bewältigen.
Während die AfD ebenfalls auf mehr und schnellere Ausreisen drängt, hält die Linke im Landtag die Ausreisezentren für den völlig falschen Ansatz. Es gäbe schließlich Gründe, warum viele der abgelehnten Asylbewerber gar nicht in ihre Heimatländer zurückkehren könnten, betont linken Innenpolitikerin Andrea Jolige.
Ich würde es viel, viel sinnvoller finden, wenn wir endlich mal darüber reden, was Migration auch für eine Chance für dieses Land ist. Wir haben ein riesengroßes Arbeitskräfteproblem, überall in allen Branchen. Hier machen gerade eine Kneipe nach der anderen zu, weil Personalmangel ist. Und es geht mir inzwischen wirklich auf den Zeiger, dass nur noch über Abschiebungen, Abschottungen und Ähnliches gesprochen wird. Und es für uns alle, für die Geflüchteten, aber auch für dieses Land viel, viel mehr bringen würde, wenn wir das Geld ausgeben würden für Deutschkurse, für eine gute Arbeitsmarktintegration, als dieses Gebrabbel über Abschiebungen und Abschottung und Grenzkontrollen und was weiß ich.
Ob und wann die Ausreisezentren wirklich kommen, ist offen. Und auch, wie groß ihr Effekt dann wirklich ist.
Aus Potsdam informierte Amelie Ernst. Pass oder Ausweis vorzeigen, schnell noch ein Blick in den Kofferraum. Solche Grenzkontrollen an der deutsch-polnischen Grenze gehören wieder zum Alltag. Keine große Sache für die meisten Pendler, aber ausländische Studierende, die machen auf der Stadtbrücke in Frankfurt-Oder etwa schwierige Erfahrungen, berichtet rbb24-Reporterin Ecke Bader.
Sehaj kommt aus Indien und studiert an der European New School of Digital Studies im polnischen Zwubice. Jedes Mal, wenn der junge Student über die Stadtbrücke nach Polen geht, wird meistens nur er kontrolliert.
I feel and many of my peers.
Ich fühle mich wie viele meiner ausländischen Kommilitonen. Wenn ich gemeinsam mit meinen europäischen Kollegen über die Grenze gehe, werden nur meine Dokumente wie Pass und Visum geprüft. Meine europäischen Kollegen werden nicht angehalten und auch nicht kontrolliert. Es fühlt sich an, als würde man uns rassistisch profilieren. Das passiert regelmäßig.
Wie Sehaj beklagen sich viele Studierende aus dem Ausland über eine ungerechte Behandlung an der Grenze, erzählt Karl Frenzel von der Studierendenvertretung der Viadrina Asta.
Alle haben das Gefühl, dass sie wegen eines Merkmals, wofür sie überhaupt nichts können und wofür sie auch nicht benachteiligt werden sollten, eben benachteiligt werden.
Dass sie wegen ihrer Hautfarbe kontrolliert werden, verwundert die außereuropäischen Studierenden. Schließlich studieren sie gerade in Frankfurt, weil die Viadrina international einen guten Ruf hat, sagt Karl Frenzel.
Allein schon wegen des Namens Europa-Universität Viadrina haben die ja schon die Erwartung, dass es sehr transparent ist und dass vor allem die deutsch-polnische Grenze eigentlich gepflegt werden würde, als ob die fast gar nicht existieren würde.
Nun gibt es aber vorübergehend Grenzkontrollen und dafür haben die Studierenden auch Verständnis, betonen sie. Sehaj wünscht sich aber, dass er künftig vielleicht nur seinen Studentenausweis vorzeigen muss. Dazu meint Karl Frenzel.
Es wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Ob das ausreichend wäre, wage ich an der Stelle noch zu bezweifeln.
Sehaj müsste weiter damit rechnen, dass wieder nur er seinen Pass vorzeigen muss. Das ginge aber immer noch schneller als eine längere Kontrolle.
Reporterin Elke Bader war das aus Frankfurt an der Oder. Es tut sich tatsächlich was bei der Digitalisierung der Berliner Verwaltung. Mittlerweile kann man Geburtsurkunden online beantragen, auch die Zulassung des Fahrzeugs, und man kann ein Gewerbe übers Netz anmelden. Und heute ist noch eine Dienstleistung dazugekommen, informiert Reporterin Silvia Tix.
Berlin hat heute die sogenannte qualifizierte Meldebescheinigung digital gestellt. Was ist das? Es ist ein Auszug aus dem Melderegister, der die aktuelle Wohnadresse bescheinigt. Diese Bescheinigung braucht man nicht so oft im Leben, aber manchmal eben doch. Zum Beispiel bei der Anmeldung eines zweiten Wohnsitzes, für einen Rententräger im Ausland, für die Versicherung oder wenn die Meldeadresse nicht im Personalausweis steht. Achtung, die Meldebescheinigung ist nicht gleichzusetzen mit der An-, Ab- oder Ummeldung nach einem Umzug. Das ist was anderes. Und dafür muss man noch persönlich aufs Bürgeramt. Aber nicht mehr für die Meldebescheinigung. Die wurde im vergangenen Jahr rund 137.000 Mal in der Hauptstadt ausgestellt. Und das geht jetzt eben digital und kostenfrei. Die Bürger müssen allerdings einen Schritt vorher noch erledigen. Man braucht nämlich eine sogenannte Bund-ID. Findet man leicht im Internet unter BUND.de. ID. Man kann sich dort ein Konto anlegen oder als Gast einloggen. Mit der Bund-ID kann man dann die digitale Meldebescheinigung im Netz in wenigen Minuten bekommen. Das Land Berlin hat diese Online-Dienstleistung nicht nur für die eigenen Bürger und Bürgerinnen entwickelt, sondern zur Nachnutzung auch für die übrigen Bundesländer und Kommunen. So ist es laut Bundesgesetz auch vorgesehen. Dieses Gesetz besagt auch, dass die Stadt Hamburg die An-, Ab- und Ummeldung nach Umzug digital ermöglicht. Berlin bleibt hier also nichts schuldig, sondern muss, wie alle anderen Bundesländer auch, bei dieser Dienstleistung auf die Hanseaten warten.
Silvia Tieks über die Meldebescheinigung, die man ab sofort in Berlin digital bekommen kann. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Mit Michael Castricius zu finden ist dieses Programm täglich in der Inforadio-App.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.